Ja, wir nehmen wieder Platz. Das wäre doch ein Verlust gewesen, wenn wir das Lied nicht mehr gesungen hätten. Ne? Ja, vielen Dank auch für die gute Anleitung in die Anbetungszeit, die wir auch durch die Lieder haben durften. Ja, schön, bei euch mal zu Besuch zu sein. Ich war tatsächlich noch nie bei euch hier in diesem Raum. Ich weiß, in der Zeit, wo ihr da neben der MH wart, dort war ich mal in der Jugendzeit, ne, da war ich noch jung. Nicht nur du wirst älter, Jürgen, sondern ich auch irgendwie, geht nicht an uns allen vorbei. Freue mich sehr, hier bei euch zu sein. Es ist ja schön zu sehen, wie man so miteinander sich gegenseitig dienen kann. Ja, ich glaube, unsere Taufen teilweise finden auch hier statt, wenn wir nicht am See sind. Wir haben den Kanzeltausch oder auch, wie gesagt, mit der Halle ist ja eine schöne Sache, wenn man sich so gegenseitig dienen kann. Und wir wollen, oder erstmal zu meiner Person, damit ich nicht ganz unbekannt sind, einige wenige kenne ich, wenn ich so in die Gesichter blicke. Ich komme aus der ECG Hannover, ja, Evangeliumschristengemeinde in der Ikopsallee sind wir momentan noch beheimatet, wobei es auch ein bisschen eng wird dort. Vielleicht waren einige schon dort. Ich bin 39 Jahre alt, bin verheiratet, habe 3 Kinder. Von Beruf aus Grundschullehrer an einer kleinen Dorfschule in der Wedemark, dort, wo ich auch wohne. Wenn jemand dort auch wohnt, kann er gerne mal zu Besuch kommen, ja, zu uns. Wir wohnen in Bissendorf oder ich weiß nicht, wo ihr jetzt alle so wohnt, ne? Und bei uns in der Gemeinde arbeite ich so im Bereich Jüngerschaft. Es gibt so wieder typische Grundschullehrer, der man kann von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Ne? So bin ich auch in der Gemeinde ein wenig unterwegs. Und in so einem Bereich Jüngerschaft entwickeln wir verschiedene Dinge, um Menschen im Glauben voranzubringen. Im Moment entwickeln wir so kleine Wachstumsgruppen, um dort füreinander geistig zu sorgen. In der Ehevorbereitung bin ich aktiv, ich predige. Und gestern war ich zum Beispiel auf so einem Seminar, so ein Workshop angeboten zum Thema Umgang mit Missbrauch in der Gemeinde, solche Dinge, da bin ich unterwegs. Aber ja, so von allem ein bisschen, ne, sage ich mal. Und lasst mich auch gerne einladen, ne, zum Predigen. Und da hat Wolfgang mich schon vor langer Zeit kontaktiert, aber jetzt hat es dann endlich Gott sei Dank geklappt. Seid gesegnet einfach auch durch die Predigt. Auch ich freue mich immer und bin sehr gesegnet durch solche Gemeinschaften. Die Predigt, über die wir heute nachdenken wollen, die habe ich überschrieben mit dem Thema Siegen ohne zu kämpfen. Wenn Gott für uns kämpft. Siegen ohne zu kämpfen. Das hört sich doch gar nicht schlecht an, oder? Wenn man so einen Sieg einfährt, ohne wirklich was dafür getan zu haben. Mancher denkt sich vielleicht, genau so muss das sein. Wie gern hätte ich das, wenn meine Alltagsprobleme sich einfach so in Luft auflösen würden, oder? Abschlussprüfung in der Ausbildung liegt vor mir, im Abitur, das liegt ja gerade an, vielleicht ist da jemand gerade mittendrin. Wie gut wäre es, wenn ich die schreibe und egal was ich schreibe, ich habe bestanden, vielleicht sogar mit 15 Punkten, wer weiß, ne? Ja, mein Diplom wird mir einfach so ausgehändigt, was auch immer, ne? Einfach so lösen sich die Probleme in Luft auf. Und mancher wünscht sich vielleicht auch und sagt, kann ich denn nicht einfach so im Lotto gewinnen und mein Haus, das ich noch so abstottern muss und jetzt muss ich umfinanzieren und diese Sorgen habe ich nicht mehr. Kann das nicht sein? Kann Gott das nicht so lenken, dass das einfach so in Luft aufgeht? Wer wünscht sich das nicht? Wer von euch ist denn so, dass er die Arbeit mehr liebt als das Ergebnis? Sondern sagt, dieses Haus, ob ich das mache, das ist egal, dass wir es aufstellen, Hauptsache ich habe Arbeit, oder? Gibt es solche unter euch, der möge hier sich melden? Das sind die wenigsten, glaube ich, ne? Die meisten wollen schon, dass man irgendwie das Ergebnis hat und so Abkürzungen suchen. Ne? Also ich auf jeden Fall für meinen Teil. Manchmal passieren aber solche Dinge tatsächlich im Leben. Meine Tochter erzählt mir, die geht gerade in die 7. Klasse, und hat die Schulsozialarbeit so ein Projekt gemacht, dass ein Mädchen-Kicker-Turnier oder in Hannover ist das Krökel-Turnier durchgeführt wurde. Und sie kamen das eine Mal in der Pause dahin und die wollten dort dieses Turnier spielen oder das nächste Spiel lag an. Und die Gegner kamen nicht. Tatsächlich einfach so gewonnen. Einfach so. Siegen, sie haben gesiegt, ohne zu kämpfen. Auf dem Plakat wurde dann festgehalten, Sieger ist die Gruppe Pelmeni heißen. Sehr spannend, ich weiß nicht, wie sie auch drauf kamen, sich so zu nennen. Und jetzt sind sie tatsächlich gut dabei, so führt das fort. Ne? Oder bei Olympia, ne? Das tritt einer nicht an, war bei der letzten Olympiade so 2021. Hat ein iranischer Judoka hat gesagt, nee, gegen Israeli kämpfe ich nicht, wurde disqualifiziert, der muss nach Hause und der Israeli hat automatisch gewonnen. Vielleicht erinnert sich jemand daran. Vielleicht können auch einige von euch Ähnliches berichten, ja, dass man vor einem Berg von Problemen stand und ohne zu kämpfen hat man gewonnen. Aber wenn wir in unser Leben schauen, ist es nicht der Normalfall, glaube ich. Bei mir ist es nicht der Normalfall. Irgendwie ist es so, dass man kämpfen muss, bevor man siegt. Und auch es gibt auch ein paar Redewendungen dazu. Zum Beispiel, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Bevor man gewinnt, muss man erst noch investieren. Ohne Fleiß kein Preis, reimt sich sogar im Deutschen. In manchen Wappen ist das sogar verewigt, zum Beispiel von Mecklenburg-Schwerin. Per aspera ad astra, durch das Raue zu den Sternen. Das ist in manchen Flaggen ist das so verewigt. Da soll auf die Historie eingegangen werden, dass man sagt, okay, durch diesen ganzen Kampf haben wir es endlich geschafft, der zu sein, wer wir sind. Was kann es aber bedeuten, wenn im 2. Mose 14,14 Gott sagt, 2. Mose 14,14, da sagt Gott zum Volk Israel, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Solche Hinweise und solche Dinge kennen wir aus der Bibel. 2. Mose 14,14, das Volk steht vor dem Übertritt im Schilfmeer, wollen sie durch, das ägyptische Volk jagt ihn hinterher, vor ihnen das Meer, sie können gar nicht durch. Und Gott sagt, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt ganz stille sein. Hört auf, euch Sorgen zu machen, ich werde für euch kämpfen. Was kann es denn bedeuten, Gott wird kämpfen und wir sollen stille sein? Und wir schauen uns dazu eine Geschichte aus 2. Chronik 32 an. Es geht dort nämlich um einen König, der Hiskia heißt. Und der kundige Bibelleser wird diesen König auch kennen und wissen, was das für ein König war. War ein eher guter König oder ein ziemlich guter König, der aber in einer schwierigen Zeit lebte. Und wir schauen uns mal die Begebenheit aus 2. Chronik 32 an. Ich fange aber mit 2. Chronik 31 den letzten Vers an zu lesen. 2. Chronik 31, Vers 21. Wer eine Bibel hat, kann da gerne mitlesen. Und hier wird über diesen König Hiskia berichtet. Dort schreibt der Chronist: Und in all seinem Werk, das er im Dienst des Hauses Gottes und nach dem Gesetz und Gebot unternahm, um seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen und so gelang es ihm auch. Also er hat da schon was Tolles für Gott gemacht. Nach diesen Ereignissen und dieser bewiesenen Treue kam Sanherib, der König von Assyrien, und rückte in Juda ein und belagerte die festen Städte und gedachte, sie zu erobern. Als aber Hiskia sah, dass Sanherib in der Absicht gekommen war, gegen Jerusalem zu kämpfen, da beschloss er mit seinen Obersten und seinen Kriegshelden, die Wasserquellen draußen vor der Stadt zu verstopfen, und sie halfen ihm. Und die Leute versammelten sich in großer Zahl und verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durch das Land fließt, und sprachen, warum sollten die Könige von Assyrien viel Wasser finden, wenn sie kommen? Und er fasste Mut und baute die Mauer überall wieder auf, wo sie eingerissen war, und erhöhte die Türme und baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte den Millo der Stadt Davids. Auch machte er viele Wurfgeschosse und Schilde. Und er setzte kriegstüchtige Hauptleute über das Volk und versammelte sie zu sich auf den Platz am Tor der Stadt, sprach ihnen Mut zu und sagte, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Ja, wir wollen uns diese Geschichte anschauen und gucken, okay, wie funktioniert es denn, dass wir siegen können, ohne zu kämpfen? Und der erste Punkt, über den wir hier in diesem Text sehen, heißt, die Herausforderung kommt auch in guten Zeiten. Dieser König Hiskia, so haben wir es hier in Kapitel 31 gelesen, ganz am Ende, war ein guter König. Er kam im Alter von 25 Jahren an die Macht, ja, hat den Thron bestiegen und regierte dann insgesamt 29 Jahre dort in Juda. Und diese 29 Jahre waren von Höhen und Tiefen bestimmt. Aber was man ihm zugutehalten kann, ist seine radikale Art und Weise, mit den Göttern zu brechen, die vorher die Könige aufgebaut hatten, oder diese Altäre. Und er führte wieder die Gottesanbetung ein. Was tat er? dieses Ganze lesen wir in den vorherigen Kapiteln. Was tat er? Er stellte den Tempel wieder her, also den ganzen Gottesdienst, nachdem diese unter der Vorgängerregierung von Ahas komplett verkümmerte. Er ging auch nötige Reformen an im Priesterdienst. Ne? Was hat er gemacht? Er fing wieder an zu sagen, okay, das Volk Israel muss die Priester versorgen. Sie dürfen nicht einfach so für sich selber sorgen, sodass sie weggehen und gar keine Zeit haben, um irgendwie zu dienen im Tempel. Und ja, dieses alles, könnte man sagen, kam so einer Kulturrevolution gleich. Man hat richtig eingegriffen ins Leben der Menschen und gesagt, so jetzt fang mal an zu spenden. Fang mal an zu spenden, denn wir müssen den Gottesdienst einführen. Und mancher dachte sich, was soll denn das, was sollen die da irgendwelche Räucheropfer bringen? Und Hiskia hat dieses wieder eingeführt. Und er hat die ganzen Altäre eingerissen. Früher stand dann vielleicht so in jedem Dorf irgendwie ein Altar für irgendeinen Gott. Hiskia ging hin und riss die ein und hat gesagt, das geht nicht, dass wir so leben. Er führte das Passa für das ganze Volk wieder ein, dass da ein Ruhetag war, ne, dass nicht wieder gearbeitet wurde und hat ganz, ganz vieles gemacht, um wieder zurückzukommen zum Gesetz des Herrn. Also diese ganze Zeit für Hiskia war eine Zeit des Aufbruchs, eine Zeit der Erneuerung und der Wiederherstellung. Und wir lesen laut dem Zeugnis der Schrift, dass Hiskia es wirklich, wirklich ernst meinte mit seiner Anbetung Gottes. In zwei Kapiteln vorher, in 2. Korinther 29, Vers 2, da lesen wir, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz so, wie sein Vater David es getan hatte. Und wer die Könige und die Chroniken liest, der weiß, dass so zu jedem König irgendwie so eine Bewertung stattfindet, ne? Wie so ein kleines Zeugnis, meistens nur ein kleiner Satz. Und manchmal steht, und er tat überhaupt nicht, was David gemacht hatte, denn er richtete wieder die Götzenbilder auf. Bei manchen, ja, er tat, was David machte, aber nicht mit ganzem Herzen. Und bei Hiskia stand, ganz so, wie David es gemacht hatte. Das ist ein ganz, ganz starkes Zeugnis der Heiligen Schrift. Es gab keine Einschränkung, ganz so, wie David es gemacht hat. Also, er glaubte Gott und er handelte auch dementsprechend. Ganz, ganz tolle Eigenschaften, die Hiskia hatte. Doch dann lesen wir, ich habe es gelesen, in 2. Chronik 32, ab Vers 1, nach diesen Ereignissen und dieser bewiesenen Treue. Er hat schon einige Jahre regiert und immer wieder gezeigt, ich meines Ernst mit meiner Nachfolge mit Gott. Und da kommt auf einmal ein Schreiben vom König von Assyrien und von den Sanherib, das ist der König von Assyrien, da lesen wir, es kam kein Schreiben, sondern er kam gleich mit seiner ganzen Armee an. Und er rückte in Juda ein und belagerte die festgemauerten Städte und gedachte, sie zu erobern. So lesen wir das weiter in diesem Vers 1. Es treten auf einmal Probleme auf. Nein, man kann eigentlich sagen, es sind nicht nur Probleme, sondern es geht hier um Leben und um Tod bei Hiskia. Ja, Hiskia als Versorger seines Landes, als derjenige, der für sein Volk verantwortlich ist, sieht sich vor der ultimativen Katastrophe eigentlich. Ja, sein Land soll ausgelöscht werden, die Menschen sollen umgebracht werden, es soll nichts mehr übrig bleiben von dem Volk Gottes. Und es kommt nicht irgendwer, sondern es kommt die damalige Großmacht Assyrien. Ja, es gab einige Weltreiche, Assyrien war ein Weltreich davon. Und diese damalige Großmacht Assyrien fängt an, alles zu überrennen. Wirklich zu überrennen. Die Städte werden unterjocht und sie werden wirtschaftlich und religiös, man kann sagen, ausgesaugt. Später sage ich noch etwas mehr zu diesem Volk der Assyrer. Und wenn man diese Geschichte aufmerksam liest, da könnte sich einem die Frage stellen, das ist doch irgendwie seltsam. Da haben wir in dem Vers vorher, haben wir so ein starkes Zeugnis über den König Hiskia gelesen. Und da ist einer, der sich so Gott hingibt und dann muss er mit solchen Problemen kämpfen? Das darf doch eigentlich nicht wahr sein. Gott verspricht einem, ne, wenn du in meinen Satzungen lebst, dann wird es dir gut gehen im Land. So lesen wir das in Mose. Man könnte ja auch fragen, Gott, warum belohnst du Hiskia nicht? Warum schickst du nicht ihm eine friedliche Zeit, dass er keine Probleme hat? Nun, das ist nicht unbedingt der Normalfall. Versuchungen, Probleme und Herausforderungen kommen auch in guten Zeiten. Und wenn du an dein Leben denkst, wenn du sagst, okay, ich bin komplett auf Gott ausgerichtet, ne, ich führe mein Leben wirklich treu, dass ich mich an Gottes Gebote halte. Und wenn du dich auch auf Gott ausgerichtet hast, erliegt nicht diesem Trugschluss, dass du sagst, ich habe ein gutes Leben, ich lebe ein gutes Leben und Gott muss mich dafür belohnen. Ne, ich folge doch Gott, jetzt muss er mir auch was geben, dass du, wenn du ein rechtschaffenes Leben geführt hast. So viele Männer und Frauen Gottes, sie haben in ihrem Leben Schicksalsschläge erlebt. Wir können die Geschichte der Kirche ist voll davon. Aber sie klagten Gott nicht an, wenn wir an Hiob denken oder auch andere große Kirchenväter und auch viele Frauen, die Gott gedient haben. Also wir sehen, die Herausforderungen und Probleme kommen auch in guten Zeiten. Auch in unseren guten Zeiten, wo wir meinen, Gott gut zu dienen oder wo wir es auch wirklich gut tun. Der zweite Punkt, um zu gucken, okay, wie funktioniert es denn, dass wir siegen, ohne zu kämpfen, lautet, triff aber in dieser Zeit gute Vorbereitungen. Und diesen zweiten Punkt wollen wir beantworten, dass wir stille sein sollen und Gott für uns kämpfen wird, bedeutet, triff du gute Vorbereitungen. Ab Vers 2 wird es hier in unserem Text deutlich, dass stille Sein keine Lethargie ist, kein sich hinlegen und sagen, ach, ich warte darauf, dass Gott für mich alles erledigt. Sondern diese stille Sein bedeutet vielmehr, besonnen zu sein. Jürgen hat es davor gesagt, ja, normalerweise ist die Art und Weise, dass man irgendwie Aktionismus verfällt oder irgendwie total durchdreht im Problem, aber dann gibt es so Zeiten, wo man ruhig bleibt und merkt, okay, Gott sorgt eigentlich für mich. Das bedeutet nicht, dass du nichts gemacht hast, das bedeutet es in unserem Leben nicht, sondern es ist eine Art von Besonnenheit, einfach ruhig auch mal an die Sache hinan herangehen. Hiskia schaute sich einmal um und guckte, was muss jetzt erledigt werden. Und wenn wir uns das vorstellen, man hatte so ein Land zu leiten und man hatte überall so Außenposten am Land, ne? Man konnte nicht das ganze Land mit einer Grenze zupflastern, also solche Ressourcen hatten viele Länder gar nicht, dann standen Kundschafter dort, vielleicht ein Turm, vielleicht in einem Dorf waren da Kundschafter. Und wenn die Kundschafter gesehen haben, boah, da kommt ein Riesenheer, macht sich auf die Reise hier zu uns, waren die Kundschafter ziemlich schnell auf ihren Pferden unterwegs. Man hatte also auch noch ein bisschen Zeit, bis so eine Großstadt an Menschen, also dieses Heer, das da gekommen war, bis sich das bewegt hatte. Wir lesen später, das war ein Heer von 185.000 Menschen, also Soldaten, so rum, 185.000 Soldaten, die da kamen. Aber die Soldaten, die fuhren nicht mit dem Zug, auch nicht mit dem Auto, sondern das war ein ganzer Tross, so nannte man das, der mitging. Da waren Familien mit dabei, da waren Köche mit dabei, da waren Schmiede mit dabei, die Sachen mussten repariert werden. Man konnte das nicht irgendwie anders hinterherbringen, die Waffen. Da war ganze Stadt war unterwegs eigentlich auf den Beinen. Ne? Über 300.000 Mann wahrscheinlich, die da mit dabei waren. Frauen auch dabei und so weiter. Ganz, ganz viele waren mit dabei. Und der bewegt sich halt ein bisschen langsamer als ein Kundschafter auf dem Pferd. Deshalb hatte man ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Und Hiskia sah, die Gefahr kommt und er fängt an, sich vorzubereiten. Was tut er? Wir lesen das weiter. Er verschüttet die Wasserstellen, damit diese feindliche Armee es nicht ganz so leicht hat. Dass sie nicht kommt und sagt, naja, ach schön, wir haben hier fließend Wasser, da können wir uns waschen, da können wir was trinken. Sondern er verschüttet das, dass wenn die da kommen, sie richtig Arbeit haben, um sich weiter zu bewegen. Und nicht nur das, dass sie langsamer vorrücken, das tut er auch, aber er fängt an, auch die Mauern nochmal auszubessern von den befestigten Städten. Ne, guckt, vielleicht ist da wieder ein Loch, vielleicht muss da irgendwas repariert werden. Und zweitens, er deckt sich ganz viel mit Waffen ein. Er füllt seine Waffenkammer auf und sagt, oha, okay, wir müssen nochmal gucken. Sind bei uns alle Schwerte und Schilde in Ordnung? Haben wir vielleicht irgendwelche Wagen von den Pferden, die ausgebessert werden müssen? Und tut diese Dinge. Hiskia sorgt hier in materieller Weise auch für seine Armee, aber nicht nur in materieller Weise, sondern auch in geistlicher Art und Weise. Schaut euch mal die Verse 6 bis 8 an. Dort lesen wir, hat die eingesetzt und dann sprach er und sagte ihm Mut zu, dann ab Vers 7, er sagt zu allen, seid stark und seid mutig, Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihnen. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Ja, was bedeutet es für uns heute, stille zu sein? Zu sitzen und zu warten und zu sagen, ja Gott, erledige das doch, schick doch irgendwen mal zu mir, der sich um meine Probleme kümmert, mach doch mal irgendetwas, Gott. Oder vielleicht sind wir auch so vermeintlich gläubig und sagen, irgendwas Übernatürliches wird schon passieren. Es wird irgendetwas Übernatürliches eintreten in meinem Leben und Gott wird schon sorgen. Das ist aber nicht die erste Option bei Gott. Das ist nicht die erste Option. Schaut mal, dieses Zeugnis, das die Heilige Schrift über Hiskia gibt, einer, der treu ist in den Wegen des Herrn, er bereitet sich vor auf die Zeiten des Sturms. Er bereitet sich vor. Halte du auch deine Waffenkammer selber in Schuss, so wie Hiskia das gemacht hat. Man kann sagen, so für den Fall der Fälle, sei bereit. Überprüfe immer wieder deinen Tagesablauf. Ja, wie lebst du eigentlich in den Tag hinein? Lebst du so, lässt du auf dich zukommen, lebst in den Tag hinein und denkst dir, naja, Gott wird schon irgendwie für mich sorgen. Überprüf deinen Tagesablauf, auch such Gottes Nähe. Such dir eine bestimmte Zeit in deinem Tagesablauf, wo du Gottes Nähe suchst. Und fragst, was möchte Gott eigentlich heute an diesem Tag von mir? Nimm dir Zeit für die stille Zeit. Bring deine Sachen auch in Ordnung, sowohl weltlich als auch geistlich. Bezahl deine Rechnungen, wenn du etwas zu bezahlen hast. Lebe in Frieden mit jedermann, mit deinen Nachbarn, mit denen in der Gemeinde. Lebe in Frieden, halte die Waffenkammer sauber. Lies vielleicht auch ein gutes Buch über Probleme, in denen du gerade stehst. Über Nöte, die du hast. Oder wenn du Glaubensstärkung brauchst, über Glaubenshelden. Über etwas, das dich belastet. Bereite dich doch vor auf diese Sachen. Sprich auch mit Menschen darüber. Ja, sag nicht, ach, die anderen sollen schon mit zu mir kommen. Die müssen doch sehen, dass ich beleidigt bin. Ne? Triff Vorbereitung im Angesicht der Herausforderung. Denn Hiskia hat es getan. Wir wollen uns weitergehen und uns anschauen, wie es aussehen kann, wenn Gott für uns kämpft. Wir haben die ersten beiden Dinge schon gesehen. Eben gerade trifft gute Vorbereitungen, aber auch die Herausforderungen kommen auch in guten Zeiten. Ne? Sei da nicht gefeit vor, dass sich etwas einschleicht, auch wenn es dir vermeintlich gut geht. Wir lesen die Verse weiter, nämlich als 2. Chronik 32, die nächsten Verse von Vers 9 bis 23. Danach sandte Sanherib, der König von Assyrien, seine Knechte nach Jerusalem, denn er lag vor Lachis mit seinem ganzen Heer zu Hiskia, dem König von Juda und zu ganz Juda, das in Jerusalem war, und ließ zu ihm sagen. Ja, ein ganz normaler Ablauf, ne, damals, dass man gesagt hat, so, jetzt ergib dich oder wir kommen. Und so spricht Sanherib, der König von Assyrien. Worauf verlasst ihr euch, die ihr in dem belagerten Jerusalem sitzt? Verführt euch nicht Hiskia, um euch dem Tod durch Hunger und Durst preiszugeben, indem er sagt, der Herr, unser Gott, wird uns aus der Hand des Königs von Assyrien erretten? Hat nicht derselbe Hiskia seine Höhen und Altäre weggeschafft und Juda und Jerusalem befohlen, vor einem einzigen Altar sollt ihr anbeten und auf ihm räuchern? Wisst ihr nicht, was ich und meine Väter allen Völkern der Länder getan haben? Konnten auch die Götter der Nationen in den Ländern jemals ihre Länder aus meiner Hand erretten? Wer ist unter allen Göttern dieser Nationen, die meine Väter ganz und gar vernichtet haben, der sein Volk aus meiner Hand erretten konnte, dass euer Gott euch aus meiner Hand erretten könnte? So lasst euch nun durch Hiskia nicht täuschen und lasst euch nicht auf diese Weise von ihm verführen und glaubt ihm nicht, denn kein einziger Gott irgendeiner Nation oder eines Königreiches konnte sein Volk aus meiner Hand und aus der Hand meiner Väter erretten. Wie viel weniger wird euer Gott euch aus meiner Hand erretten? Und noch mehr redeten seine Knechte gegen Gott, den Herrn, und gegen seinen Knecht Hiskia. Er schrieb auch Briefe, um den Herrn, den Gott Israels, zu verhöhnen und redete gegen ihn und sprach, wie die Götter die Nation in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben, so wird auch der Gott Hiskia sein Volk nicht aus meiner Hand erretten. Und sie rief mit lauter Stimme auf Jüdisch dem Volk von Israel zu, das auf den Mauern war, um es furchtsam zu machen, um zu erschrecken, damit sie die Stadt einnehmen könnten. Und sie redeten von dem Gott Jerusalems wie von den Göttern der Völker der Erde, die sein Werk von Menschenhänden sind. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten deshalb und schrien zum Himmel. Und der Herr sandte einen Engel, der vertilgte alle tapferen Helden und die Fürsten und die Obersten im Lager des Königs von Assyrien, so dass er mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehrte. Und als er in das Haus seines Gottes ging, fällten ihn dort einige seiner leiblichen Söhne durch das Schwert. So rettete der Herr den Hiskia und die Einwohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assyrien, und aus der Hand aller anderen, und er beschützte sie auf allen Seiten, so dass viele dem Herrn Geschenke brachten nach Jerusalem und Hiskia, dem König von Juda, Kostbarkeiten, und er stieg danach in der Achtung aller Nationen. Ja, eine unerwartete Wendung, die hier auf einmal stattfindet, oder? Und so kommen wir jetzt zum dritten Punkt, nämlich halte den Glauben. Halte deinen Glauben. Wir sehen nun hier in der Geschichte, wie es weitergeht, dass nun der Rabschake kommt, so wird er hier genannt. Ein Rabschake ist ein ganz, ganz hoher General gewesen der damaligen Zeit und gleichzeitig auch der Mundschenk, also einer, der ganz nah beim König war, eine unmittelbare Vertrauensperson. Er musste vorher probieren, ist da Gift drin im Essen, und wenn das nicht war, durfte dann der König weiter essen. Und er war auch ganz, ganz nah so eng beim König, der hat persönlich mit ihm geredet. Und er wusste ganz genau, worum es dem König ging. Der König, dieser Rabschake, der kommt jetzt, tritt jetzt vor Jerusalem auf, der tritt nicht nur vor dem König auf, hat nicht irgendwie einfach nur einen Termin, sondern er tritt dort auf und das ganze Volk hört eigentlich zu. Da kommt ja die Armee auf und wir können uns das vorstellen, auf den Zinnen und auf den Mauern stehen dann die ganzen Soldaten und warten, okay, greift er jetzt an oder nicht, und die wollen auch Stärke demonstrieren und sagen, wir verteidigen uns, und auf einmal fängt er an zu sprechen. Und es sind gewaltige Dinge, die hier ablaufen. Dieses Assyrische Reich, möchte ich noch ein paar Worte dazu verlieren, war das zu der Zeit damals größte Reich der Erde. Ja, das ist auch nicht vorbeigegangen am König von Israel oder vom König von Juda. Und dieses Reich Assyrien, es gibt ja verschiedene, sage ich mal, Kriegsstrategien, wie man auch sich vergrößern kann. Und Assyrien war ein unheimlich schlimmes Reich. Ein unheimlich schrecklicher Herrscher waren das, denn dieses Reich war darauf ausgelegt, immer weiter zu wachsen. Ohne zu wachsen würde das Reich in sich zusammenfallen, denn es waren so wie Heuschrecken, hat es sich ausgebreitet. Die Könige eroberten immer mehr Gebiete, dann machten sie sie abhängig, und in dem so, dass sie das ganze Gold wegfuhren und sie mussten Nahrung abgeben und sie haben das richtig ausgesaugt. Die haben einfach nur gesagt, gebt uns unser Gold und jedes Jahr müsst ihr so und so viel von den Erträgen der Ernte abgeben. Sie bauten keinerlei Strukturen auf, haben nicht irgendwie Städte irgendwie noch was aufgebaut oder Straßen gebaut, dass man das besser machen könnte, oder irgendwie so einen Austausch gehabt an Technologien, dass man gesagt hat, guck mal, der Pflug funktioniert doch besser. So haben sie es nicht gemacht. Die sind einfach gekommen wie so richtige Räuber, haben das ausgesaugt und sind weitergezogen. Und sind so immer weiter gewachsen. Und in den letzten Jahrhunderten ist dieses Reich immer größer geworden. Immer größer. Und gerade fand wieder ein Krieg mit Ägypten statt. In dieser Zeit. Da dachten sich, naja, Ägypten, damals Kornkammer der Welt, wollten dahin und es auch mit besiegen. Und sie mussten, um nach Ägypten zu kommen, wenn ihr euch die Karte irgendwie, vielleicht hat das jemand im Blick, Israel so ist ja im Mittelmeer gelegen und Assyrien ist so dort im Irak, also dort Richtung Euphrat-Tigris, da wo heutzutage Bagdad liegt. Und da musste man, hier ist eine Riesenwüste, Saudi-Arabien ist hier unten, und man ist immer so hier entlang gegangen, wo Israel war, und man musste runter weiter nach Ägypten. Und alle Völker mussten eigentlich immer da durch. Israel war immer so ein Prellbock, da sind alle durchgegangen und in der Mitte haben sie sich getroffen, teilweise in Israel auch, da gingen sie immer durch, auf dem Weg wurden die Städte ausgeraubt, damit man genug zu essen und zu trinken hatte. Irgendwie war man so unter ferner Liefen, war man da, aber war man so ein Prellbock der damaligen Nation, der mächtigen Nation. Und im Jahr 722 vor Christus, kurz vorher, ist Samaria schon gefallen. Der kundige Geschichtsverständige weiß das, dass erst das Nordreich gefallen, Samaria ist gefallen und nur noch Juda, das Südreich, war noch selbstständig. Und es wurden schon ganz viele Menschen deportiert. Manche kannten das vielleicht, weil sie dort weil man schon eng kulturell verflochten war. Und dieses gleiche Schicksal drohte nun auch Juda. Man wird überfallen, und wenn man überfallen wird, werden Kinder, Frauen weggeführt. Man konnte so nicht mehr weiterleben. Es waren also gar keine leeren Worte, die dieser Beamte, dieser Rabschake dort anfängt zu erzählen. Vers 13 bis 15. Wisst ihr nicht, was ich und meine Väter allen Völkern der Länder getan habe? Konnten auch die Götter dieser Nation diese Länder retten? Er erinnert daran und sagt, hier, da, genau das, was ihr gerade macht, das hatten wir schon zuhauf. Überall sind wir hingegangen, überall haben sie zu ihren Göttern gebetet. Und was passiert? Gar nichts. Sogar hier euer Brudervolk, die Samaritaner dort oben, die Samariter, die sind genauso, haben wir mit rausgerissen. Lasst euch nicht täuschen von Hiskia, macht das nicht. Gebt einfach auf, dann, das wird für alle leichter sein, für uns und für euch. Das wird alles viel leichter sein. Zum Schluss sagt er dann, keiner konnte sie retten, wie viel weniger wird euer Gott euch aus meiner Hand retten. Keiner kann uns widerstehen. Und eigentlich ist das nur logisch, oder? Das ist nur logisch, wenn man so nachdenkt, der hat vollkommen recht. Irgendwie hat er recht. Und er sagt es nicht nur auf seiner Sprache, sondern er fängt an, ein ganz böser Trick hier von dem Rabschake, er fängt an, auf Jüdisch zu reden. Er sagt es nicht nur auf seiner Sprache, da auf Assyrisch, sondern auf Jüdisch, so dass alle das hören können. Auch die vielleicht hinter der Mauer stehen und sagen, was geht denn da vor sich? Hören dazu und verstehen das. Und ja, die Feinde wollten hier den Menschen den Mut und den Glauben rauben, so dass die glauben, dass ihr Gott viel mächtiger ist. Ja, ganz, ganz gemeine Strategie. Man versucht das ja natürlich auch im Spiel so zu machen, dass wenn man so eingeschüchtert ist, dass man überhaupt nicht mehr kämpfen kann. Kommt uns das nicht irgendwie auch bekannt vor? Die Stimmen, die uns, weiß nicht, in den Medien oder in den Schulen oder wo auch immer zugerufen wird, es gibt doch gar keinen Gott. Glaub nicht daran. Ja, hör auf damit. Alles kann man naturwissenschaftlich erklären. Das kriegen wir alles hin. Das ist Blödsinn, was du machst. Das ist Quatsch. Naja, toll, dass du zur Gemeinde gehst. Jeder braucht ja so einen Ankerpunkt. Aber nein, das ist Blödsinn mit deinem Gott. Guck mal, wie viel besser die Psychologie alles erklären kann. Es gibt doch gar keine Ewigkeit. Mensch, du bist ja sowas von mittelalterlich. Keiner kann euch beschützen. Das kriegt ihr nicht hin. Ihr müsst, weiß nicht, auf den Staat vertrauen oder darauf vertrauen, wie auch immer. Hiskia gibt aber den Glauben nicht auf. Und das ist der dritte Punkt. Halte am Glauben fest. Halte am Glauben fest. Was tat nämlich Hiskia? Er tat das Richtige. Und das gucken wir uns jetzt im letzten Punkt an. Und der heißt, tu das Richtige. Also Versuchungen kommen auch in Zeiten der guten Zeiten. Den zweiten Punkt, triff gute Vorbereitungen in deinem Leben, wenn Gott für dich kämpfen soll. Halte am Glauben fest, auch durch Schwierigkeiten. Und tu das Richtige. Was tut nämlich Hiskia? Wir lesen es in Vers 20. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten deshalb und schrien zum Himmel. Hier wird das Gebet gar nicht aufgeschrieben. Aber in Jesaja 37, das wollen wir gleich mal aufschlagen, in Jesaja 37, die Verse 15 bis 20, da wird genau dieses Gebet von Hiskia zitiert. Denn Jesaja ist bei ihm. Und hier lesen wir, was er spricht. Er tut nämlich das Richtige. Lass uns das einmal lesen. Jesaja 37. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, O Herr der Herrscharen, du Gott Israels, der du über dem Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre. Tue deine Augen auf, O Herr, und sieh. Ja, höre alle Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben alle Länder der Heidenvölker und ihr Gebiet verwüstet und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand. Holz und Stein. Und so konnten sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du der Herr bist, du allein. Ein gewaltiges Gebet, das Hiskia im Angesicht dieser Gefahr betet, oder? Hiskia tut genau das Richtige und er betet. Im Angesicht eines Heeres von 185.000 Menschen und denen, die dazugehen, also er guckt aus Jerusalem raus und er sieht, das ganze Land ist schwarz vor Menschen. Das ganze Land ist einfach schwarz vor Menschen und er weiß, sie wollen alle das Land überfallen. Aber im Angesicht dieses Heeres weiß er, dass er gar nichts ausrichten kann mit diesen Vorbereitungen, die er gemacht hat, oder? Also mal ganz ehrlich, das war doch fast lächerlich, was Hiskia da gemacht hat. Ein paar Verbesserungen an den Mauern, ne? Also so kann man das fast sagen. So ein bisschen diese Wasserquellen zugeschüttet, naja, hat er vielleicht eine Woche oder zwei gewonnen dadurch. Aber eigentlich war das doch fast gar nichts, ne? Im Angesicht dieser großen Gefahr. Und Hiskia weiß aber ja eigentlich, war das eigentlich nichts. Trotzdem hat er seine Waffenkammern gefüllt. Aber er wusste auch, trotz seiner Vorbereitung, wusste er, er brauchte alleine Gott. Einfach, er brauchte Gott auch in dieser Situation. Auch so gut, wie er vorbereitet war. Kennt ihr das nicht auch in eurem Leben? Ne? Probleme sind so groß, dass du sie eigentlich nie und nimmer alleine lösen kannst. Niemals kannst du diese Probleme lösen. Weiß ich nicht, der Streit mit deinen Eltern, ne? Dass du sagst, niemals kann ich das überwinden, ne? Das ist so gemein, wie meine Eltern sich verhalten. Oder mit deinen Kindern, dass du sagst, wie kann man nur so in dieser Zeit so leben? Ne? Niemals kannst du diese Probleme lösen. Alles, was du tust, ist scheinbar sinnlos. Oder die Gerichte sind machtlos heutzutage. Man kann keine Gerechtigkeit herstellen. Deine Weisheit ist zu Ende. Alles, was du meinst, irgendwie an Klugheit zu besitzen und an Dingen, alles ist aussichtslos. Du kannst die Probleme nicht überwinden. Was tat Hiskia? Er betete. Aber nicht irgendwie. Ne? Er hat nicht einfach gebetet, oh, bitte, bitte Gott, lass dieses Volk weggehen, lass das bitte weggehen, sondern er tut es anders. Und das ist ein gewaltiges Gebet, das er hier betet. Was tut er denn als allererstes, was Hiskia tut? Er erkennt Gott als den obersten Herrscher an. Er weiß ganz genau, dieser Herrscher von Assyrien, der ist noch einem anderen Herrn untertan. Ne? Denn Gott ist derjenige, der in Wirklichkeit herrscht. Und dieser Gott, der steht auch über Sanherib und er lässt nur das zu, was er tun darf. Und er weiß, der Gott steht hinter Sanherib und er bittet diesen Gott um Hilfe. Aber nicht, weil er sich sonst schlecht fühlt und sagt, guck mal, ich möchte mich wieder gut fühlen und guck mal, wie schlecht es mir geht, Gott. Du sorgst doch für deine lieben Kinder, oder? Darum betet Hiskia gar nicht. Sondern er betet, ganz zum Schluss sehen wir es, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du der Herr bist, du allein. Hiskia sieht die Größe Gottes und sagt, durch diese eine Situation kannst du schaffen, dass du groß gemacht wirst und dass seine Ehre noch größer gemacht wird. Und dieses Gebet hier von Jesaja und von Hiskia ändert auf einmal alles. Vers 21 lesen wir. Wir wissen gar nicht, jetzt, wie viel Zeit da vergangen ist. Ne? Wahrscheinlich hat er nicht nur ein Gebet gemacht, sondern stand er eine ganze Zeit da. Und da lesen wir, und der Herr sandte einen Engel, der vertilgte alle tapferen Helden und die Fürsten und die Obersten im Lager des Königs von Assyrien, so dass er mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehrte. Und als er in das Haus seines Gottes ging, fällten ihn dort einige seiner leiblichen Söhne durch das Schwert. Mit Schimpf und Schande muss er auf einmal zurückgehen. Ja? Er war doch so im Angesicht des Sieges. Es war doch kurz davor, dass er da alles besiegt und auf einmal passiert so etwas. Gott entscheidet hier in der Situation, übermächtig einzugreifen. Ja, daran glauben wir, dass übernatürliche Dinge stattfinden können. Dass Gott so etwas machen kann. Und hier entscheidet sich Gott dafür. Vorher hat er es nicht gemacht. Ne, bei Samaria. Nachher hat er das teilweise auch nicht gemacht, obwohl das Volk teilweise auf seiner Seite stand. Was tut Gott? Es kommt ein Engel. Ne, und ein Engel, ne, wenn man den kennt, das ist nicht nur irgendwie irgendjemand, sondern das sind gewaltige Helden irgendwie, die etwas schaffen können. Dieser eine Engel, der schafft es, das ganze Heer von einem Tag auf den anderen auszulöschen. Ne, stellt euch vor, da würde ein Krieg sein. Wie lange würde so eine Schlacht sein? Das merken wir gerade hier in Europa, in der Ukraine, wie schlimm so etwas ist. Wie lange, wie viele Menschen da reingeschoben werden, um einfach nur zu sterben. Wie lange hätte sich das hingezogen? In einer Nacht, von einem Tag auf den anderen, ist das Problem gelöst. Von einem Moment auf den anderen. Dieses ganze Heer, die Macht Assyriens, ist eigentlich gar nichts in Gottes Augen. Sie stellt überhaupt kein Problem dar. Ne, wo unsere menschlichen Augen nur noch Ausweglosigkeit sehen, hat Gott einen ganz anderen Blick. Für Gott ist das alles gar kein Problem. Dieses Ereignis, das ist nicht nur, ja, manche Bibelkritiker sagen, ja, das sind alles irgendwelche Märchen, ne, sehen wir natürlich nicht so. Dieses Ereignis ist auch in außerbiblischen Quellen ist aufgeschrieben. Und ein Chronist, der führt diesen Tod von dem ganzen Heer auf eine Mäuseplage zurück. Ein anderer sagt, das war die Pest, die auf einmal gewütet hat. Und auch diese Rückreise des Sanheribs und sein Tod fand genauso statt, ne, wobei die zeitlichen Angaben hier etwas abweichen, wobei natürlich die Historiker ja, genau, die Bibel meistens außer Acht lassen, was die zeitliche Eingrenzung bedeutet. Aber wir sehen, das hat so stattgefunden, genau so hat es stattgefunden. Ein gewaltiges Ereignis findet statt. Gott kann alles ändern, von einem Tag auf den anderen. Viele haben das vielleicht bestimmt schon erlebt, dass von einem Tag auf den anderen solche Probleme gelöst werden, was Gebet bewirken kann. Wie Menschen zum Glauben kommen, wie Situationen sich ändern, wie Gott in unser Leben eingreift, dass Dinge auf einmal gelöst werden. Und was war das Geheimnis von Hiskias Gebet? Er betete inständig und suchte dadurch Gottes Ehre. Und als Folge sehen wir, wie anerkannt dann Hiskia als König wird nach dieser Zeit, oder? Andere Könige kommen auf einmal und staunen darüber und bringen ihm Geschenke. Aber das war gar nicht sein Ziel. Hiskia wollte eigentlich gar nicht, dass er anerkannt wird und sagt, boah, was ist das für ein toller Herrscher. Der hat im Angesicht dieser Gefahr hat er noch zu seinem Volk gestanden. Das war gar nicht sein Ziel, sondern er wollte Gottes Ehre größer machen. Also wenn du betest über deine Probleme und Herausforderungen, dann bitte nicht nur dafür, dass du sagst, naja, es soll mir doch gut gehen, sondern bete, dass durch diese Situation Gottes Ehre groß gemacht wird. Dass durch deine Herausforderungen, was auch immer, dass Gott groß gemacht wird und verehrt wird. Wir haben in 2. Mose 14,14 gelesen, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Und eigentlich sehen wir in diesen Geschichten, dass es nicht bedeutet, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ja Gott, du bist ein Guter und du versorgst mich, ich bin stille und du kriegst das schon alles gut hin. Wie sah es bei Hiskia aus, dieses stille Sein und Beten? Es bedeutete, besonnen zu sein. Ja, in erster Linie hat er gesehen, naja, ich habe alles für Gott getan, aber die Herausforderungen kommen auch in guten Zeiten, auch wenn es gerade alles prosperiert. Zweitens hat er dann gute Vorbereitungen getroffen, schon in der Zeit, als er die Gefahr gesehen hat. Ja, er hat sich vorbereitet, obwohl das fast vernachlässigbar war. Ne? Aber er hat sich gut vorbereitet. Als drittes haben wir gesehen, er hat auch an Glauben festgehalten. Er hat nicht gesagt, naja, vielleicht werden weniger Menschen sterben oder so, sondern er hat daran festgehalten und hat weiter an Gott geglaubt. Und als viertes hat er das Richtige getan. Und da möchte ich uns aufrufen, bete auch regelmäßig. Bete inständig. In solchen Problemen bete inständig, dass Gott dich rettet. Und in diesem, ja, ich hoffe durch diese Worte, dass die uns Mut machen, uns ein wenig erbauen vielleicht für unseren Alltag. Uns vielleicht auch ein wenig herausfordern, um zu sagen, okay, sind meine Waffenkammern eigentlich gefüllt oder lebe ich so in den Tag hinein und Gott wird doch schon für mich sorgen? Ja, wie ist mein Verhältnis zu Gott und warum möchte ich eigentlich, dass meine Probleme weggehen? Ne, damit einfach es mir gut geht und die anderen sagen, boah, was für ein toller Hecht, der macht es ja richtig gut. Ne? So ein richtig guter Gott hat der. Boah, irgendwie nicht. Gott, Hiskia wollte, dass Gott groß gemacht wird und Gottes Ehre gesucht wird. Und ja, ich hoffe, dass wir in diesem Bewusstsein in die Woche gehen und auch unser Leben gestalten, dass wir uns bewusst sind, Gott kann alles, Gott steht über allem, aber wir wollen unseren Gott ehren, einfach dadurch, dass wir uns vorbereiten, dass wir am Glauben festhalten und auch viel, viel und inständig zu ihm beten. Amen. Lasst uns zum Abschluss doch noch einmal beten. Lasst uns dazu aufstehen. Wer möchte, kann ein Gebet sprechen und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft. Jesus Christus, dass du da bist. Du warst auch damals da, als Hiskia in dieser herausfordernden Lage war und du hast gesehen, unter welchem Druck er stand. Und trotzdem warst du da und hast auf ihn gesehen und wusstest, dass das alles kein Problem für ihn war. Und dafür danken wir dir von Herzen, dass du so ein guter und treuer Herr bist, dass du dort eingegriffen hast und dort dieses Herr vertilgt hast auf übernatürliche Weise und dass wir nun heute sehen können, dass du diese Wunder dazu fähig bist zu tun. Dankeschön, dass du es auch in unserem Leben gemacht hast. Du bist heute immer noch der Gleiche und du kannst im Angesicht der vielen Feinde und der vielen Dinge, die wir haben, genauso eingreifen. Aber das möchtest du gar nicht, sondern du möchtest nicht nur unsere Probleme lösen, sondern du möchtest angebetet werden. darauf wollen wir uns ausrichten, auch heute. Herr, wir wollen unsere Probleme sehen und wir wollen sie dir anvertrauen. Auch diese Gemeinde hat viele Herausforderungen und lass sie doch nicht auf diese Herausforderungen nur schauen, sondern auf dich, der du Anfänger und Vollender des Glaubens bist. Lass sie durch diese Zeit gestärkt gehen, herausgehen, lass sie das Gebet suchen, dass sie sich vorbereiten und auch wirklich ausrichten auf dich und dein Wort. Und es gibt so viele Menschen, die hier an verschiedenen Punkten stehen, denen es vielleicht gerade gut geht und die meinen, dass du gut für sie sorgst, lass sie sich trotzdem vorbereiten, dich im Alltag wirken lassen. Und es gibt Menschen, denen es nicht gut geht, die Herausforderungen haben. Mache du den Blick klar auf dich, dass du das alles lösen kannst. Lass sie deine Nähe suchen, das Gebet suchen. So kannst du die Dinge lösen, um deine Ehre groß zu machen. Darum bitten wir dich, dass deine Ehre hier in Hannover auch groß gemacht wird. Durch uns als Gemeinden, die wir zusammenarbeiten, die wir uns stärken und ermutigen, die uns helfen. Bitte segne auch diese Gemeinde hier vor Ort, die Arche, dass sie ein Zufluchtsort wird für Menschen und die vielleicht vor dem Sturm der Zeit sich in Sicherheit bringen wollen und dass das dieser Ort sein kann, wo dein Name einfach angebetet und verherrlicht wird. Segne uns in die Woche, wenn wir hineingehen, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen, an dir festhalten, trotz der Stürme der Zeit und dass wir ein Zeugnis für dich sind. Amen.